Language allemand. Date, 23 février 2021. Spiel mir das Lied vom Kino. Streifzug durch die historische Kinolandschaft der Stadt Zürich. Roland Frischknecht. Société d'Histoire de la Suisse GSK Chassas. Roland Frischknecht, spiel mir das Lied vom Kinostreifzug durch die historische Kinolandschaft der Stadt Zürich. Das Kino startet in Zürich als kuriose Attraktion eines Schaubudenbesitzers mit Filmdarbietungen im reisenden Zelt und wird ab 1907 in bestehenden Altliegenschaften sesshaft. Das neue Massenmedium des Films gerät in Konflikt mit den rigiden Moralvorstellungen der Belle Époque. Trotzdem entwickelt sich ab 1911 eine eigenständige Gebäudetypologie, die mit ihrer vom Film inspirierten Architektursprache das Stadtbild bereichert. Wanderkinos am 28. Dezember 1895 führten die Gebrüder Auguste und Louis Lumière mit ihrem Cinematographe in einem Pariser Kellerlokal erstmals öffentlich Filme vor. Der Tag gilt allgemein als Geburtsstunde des Kinos. Bereits zwei Jahre später fand die erste Filmvorführung in Zürich statt. Zwischen dem 29. Juni und dem 4. August 1897 zeigte Philipp Lilich in Zürich mit einem Lumière-Projektor erstmals Filmaufnahmen, und zwar auf der Rotwandwiese im Arbeiterquartier Außersiel, wo 1914 das Bezirksgebäude zu stehen kam. Punkt 1. Das aus der Pfalz stammende Familienunternehmen betrieb von Zürich aus fünf große Wanderkinos, die in Süddeutschland, der Deutschschweiz, im Tessin und in Italien durch die Lande zogen. Um die Jahrhundertwende fand das neue Massenmedium des Films rasche Verbreitung, was mit der traditionsreichen Unterhaltungsbranche der Jahrmarktschausteller zu tun hatte. Ausgerüstet mit Kinematografen, Orgeln, Orchester und Trichtergrammophon, bereisten die ambulanten Zeltkinos mit ihren Schaubuden die zahlreichen Kirchweihen, Messen und Jahrmärkte. Ein rascher Szenenfolge dargebot ein Filmprogramm verschiedener Genres, wie Komödien, Dramen, Historien und Reisefilme, fand ein stetig wachsendes Publikum. Im Kanton Zürich ist die Epoche der reisenden Zeltkinos mit dem Gastwirt Willi Leutzinger, 1878 bis 1935, verbunden. Punkt 2. Zwischen 1917 und 1942 bereisten Leutzinger bzw. seine drei Töchter mit ihrem mobilen Schweizer Nationalcinema zahlreiche Kantone in der Deutschschweiz. Willi Leutzinger betätigte sich nicht nur als Kinobetreiber, sondern stand selbst hinter der Kamera und führte seine Aktualitätenfilme von öffentlichen Ereignissen im eigenen Zeltkino vor. Wanderkino National von Willi Leutzinger in Bütschwil SG, 1924, Schaufassade mit Jahrmarktorgel und Bilderpaneelen nach Motiven des Malers Eduard Stückelberg. Archiv Cinema Kino Pionier Jean Speck. Der umtriebige Geschäftsmann Jean Speck, 1860 bis 1933, der in einem Nachruf als der eigentliche Begründer der Kinematografie in Zürich 3 bezeichnet wird, prägte bis 1930 die Zürcher Kinokultur. Specks Biografie beginnt in der Gastronomie, von wo aus er sich zum Kinobetreiber entwickelte. Er besuchte zahlreiche Zirkusvorführungen und wäre gemäß Eigenaussage am liebsten Zirkusdirektor geworden. Am unteren Mühlekei auf der Papierwertinsel übernahm er 1899 ein Panoptikum. Dabei handelt es sich um ein Kuriositätenkabinett mit Elektrisiermaschine und auftretenden Zwergen, Fakiren und schwarzen Tänzerinnen. Als weiteres Kuriosum wurden in einem Nebenraum Filme vorgeführt. Diese hatten eine Spieldauer von wenigen Minuten und zeigten Straßenszenen, Eisenbahnzüge oder auch inszenierte Raufereien und Schießereien. Die technische Erfindung des Kinematografen vermittelte den Zuschauern die Illusion von lebenden Bildern, was ihre besondere Faszination ausmachte. Am unterhaltsamsten bei diesen Filmvorführungen war der begleitende Klavierspieler. Ihm stand ein ganzes Arsenal von Lärminstrumenten zur Verfügung, mit denen er zu besonders dramatischen Szenen den begleitenden Lärm fabrizierte. Es gab aufregende Filmschlüsse mit viel Schießereien, an denen nicht nur das Ohr, sondern auch die Nase partizipierte, indem es im ganzen Lokal nach verbranntem Pulver roch. 4. Jean Specks Kinematographentheater im vorderen Teil eines Gewerbegebäudes an der Waisenhausstraße, 1911. Foto Adolf Moser. Was das Kino wird sesshaft. Ab 1907 fand Jean Speck in einem Lagerhaus des Zürcher Konsumvereins an der Waisenhausstraße eine eigene Filmspielstätte für sein Kinematographentheater. In den folgenden Jahren eröffnete Speck eine ganze Reihe von Kinosälen in bestehenden Gebäuden, so beispielsweise den 1908 in einem ehemaligen Laden eingerichteten Löwenkinematographen, später Edenlichtspiele, am Rennweg oder das 1912 in einem Büroneubau eingebaute Palace, das ab 1920 als Kaspar-Escher-Haus zum Sitz der kantonalen Verwaltung wurde. Als Lebemann und Dandy verkörperte Jean Speck jenen zweifelhaften Ruf, der der Kinobranche lange Zeit anhaftete. Er war dreimal verheiratet und meldete sich, nachdem sein ganzes Vermögen aufgebraucht war, im Alter von 70 Jahren beim Zürcher Fürsorgeamt, das ihm schließlich jede finanzielle Unterstützung verweigerte. Edenlichtspiele, 1908 bis 1930, 1908 als Löwenkinematograph in ehemaligem Ladenlokal eröffnet und 1915 unter dem Namen Edenlichtspiele umgebaut und neu eröffnet, 1930. Was das schleichende Gift des Kinos. Der Schriftsteller Alfred Döblin bezeichnete die Kinematographen als das Theater der kleinen Leute. Fünfter vor dem Ersten Weltkrieg etablierte sich die Kinematographie als günstiges Freizeitvergnügen der Unterschichten und entwickelte sich zu einem Phänomen der populären Massenkultur, das den bildungsbürgerlichen Vorstellungen einer Hochkultur zuwiderlief. Nach Auffassung der Behörden bedrohte das Kino die traditionellen Werte der bürgerlichen Gesellschaft wie Ehe, Familie und Arbeit. Bietistische Kreise, Pädagogen, Schulpflegen und Kinder- und Jugendschutzorganisationen brandmarkten das Gift des Kinematographen, der die Verrohung und Entsittlichung des Seelenlebens fördere und zu kriminellen Handlungen anleite. Punkt 6. Im Mai 1913 protestierte die Lehrerschaft im Arbeiterquartier außer See gegen den Bau eines Kinos an der Langstraße, das als Angriff auf das Volkswohl verstanden wurde. Beklagt wurde der schädigende Einfluss des Kinos, das die Fantasie überreizt, das Nervensystem zerstört, das Schönheitsgefühl der Kinder abstumpft und die moralische Kraft vernichtet. 7. Mit der Einrichtung permanenter Lichtspieltheater wurden die Freiheiten im Kinogewerbe, das als fahrendes Gewerbe dem Markt- und Hausiergesetz unterstellt war, schon bald eingeschränkt. Um 1910 wird das Kinogewerbe schweizweit auf kommunaler und kantonaler Ebene reglementiert. Mit einer strengen Auslegung des Kinder- und Jugendschutzes und baurechtlichen Auflagen wird der Zutritt zu Filmvorführungen auf Erwachsene beschränkt und die Erstellung von Kinobetrieben geregelt. So setzte der Zürcher Stadtrat in der 1913 erlassenen Kinoverordnung das Mindestalter für einen Kinobesuch auf 15 Jahre fest. Da die Betriebsbewilligung für ein Kinematographentheater vom Besitz des Gewerbepatents abhängig war, konnte mit dem bloßen Hinweis, dass kein Bedürfnis nach einem Kinobetrieb bestehe, Bedürfnisklausel, eine solche Konzession verweigert und damit die Zahl der Kinos begrenzt werden, eine Praxis, die der Bundesrat aufgrund einer Beschwerde eines Luzerner Kinobetreibers in einem Beschluss vom 10. Februar 1911 für verfassungswidrig erklärte. 1921 unterlagen schließlich bietistische Kreise in ihrem Kampf gegen ein zweites Kino in Oerlikon vor Bundesgericht, stufte dieses doch die Bedürfnisklausel als Fernstoß gegen die Gewerbefreiheit 1.8. Trotzdem wurde vielerorts die Bedürfnisklausel weiterhin angewendet. Sie konnte aber letztlich den schweizweiten Kinoboom nicht verhindern. Zürichs erster Kinopalast der geballten Ladung an Kritik zum Trotz, welche die staatlichen Behörden zu Hütern über Sitte und Moral machte, entwickelte sich das Kino zu einem äußerst beliebten Freizeitvergnügen. Die engen Flimmerbuden genügten für die Tagträume der Gesellschaft 9 schon bald nicht mehr, weshalb ab 1910 ein an die Theaterarchitektur angelehnter, aber eigenständiger Bautyp entsteht, der sich die Ästhetik des Films zunutze machte. Das 1912-13 mit Kino und Restaurant erbaute Geschäftshaus Duos der Zürcher Architekten Haller und A.M.P. Schindler bot dem Kinematographentheater von Jean Speck eine neue Bleibe, die unter dem exotischen Namen Orient am 25. Oktober 1913 ihre Tore öffnete. Aufgrund seiner imposanten Gestaltung und Größe gilt das Kino Orient als Zürichs erster großstädtischer Filmpalast, der der neuen Bauaufgabe unter Einsatz modernster Bautechnik und reichhaltiger Bauplastik den Charakter eines Gesamtkunstwerks verleiht. Die symmetrisch gegliederte Hauptfassade mit überhohem Walmdach bildet den nördlichen Abschluss des Bietenplatzes, der gegen Süden von der Schaufront des städtischen Amtshauses 2 von Gustav Gall, 1903-04, gefasst wird. Der Gebäudesockel nimmt platzseitig die Gastronomie auf, während der abgewinkelte Kinotrakt den zum Bahnhofplatz führenden Straßenraum prägt. Das Duo, Gebäude wurde mit seinen kräftig kannelierten Pfeilern und Halbsäulen in Kolossalordnung als Sehenswürdigkeit und als Beispiel überlegter Fassadengestaltung 10 gefeiert. Es besticht im Innern durch ein zeitgemäßes Konstruktionssystem. Die Eisenbeton-Trakonstruktion aus Stützen und Unterzügen ist mit schlank dimensionierten Rippendecken kombiniert, deren Strukturen kesselierte Deckenfelder ergaben und eine stützenlos auskragende Zuschauerempore ermöglichten. Ein Gemisch aus Kunststein, schwarz gefärbtem Zement und zerstampften Glassteinen verleiht dem Sockel eine matt glänzende Farbwirkung, die auf den abgedunkelten Kinosaal und die funkelnde Traumwelt des Films vorbereitet. Die fein abgestufte Farbigkeit der zwischen Gelb und Rot changierenden Kunststeinverkleidung wirkt wie ein herunterhängender Teppich oder wie ein Schmuck, den unten ein Stein in der ovaler Fassung beschließt. Der baukünstlerische Schmuck verweist auf den roten Teppich des Theaterfoyers und dem Bühnenvorhang, der als Theaterrelikt vor der Leinwand im Kinosaal überlebt. Zum beliebten Motiv der Kinoarchitektur werden die großen Oculi in der Fassade, die nachts Assoziationen an den gebündelten Lichtkegel eines Kinoprojektors wecken und tagsüber an das Kameraauge erinnern. Die Formensprache erinnert nicht mehr an die bescheidenen Anfänge der Kinokultur. Mit ihrer urbanen Nutzungsmischung aus Gastronomie, Kino und Büro und der gotisch aufstrebenden Pfeilerarchitektur lässt sich das Dux-Gebäude mit dem Warenhaus Brann, 1910 bis 1912, 1927 bis 1929, von Flickhart und A.M.P. Häfli in Verbindung bringen. Letzteres inszeniert die verheißungsvolle Warenwelt als Kathedrale des Konsums und orientiert sich am deutschen Warenhaustyp, den Alfred Messel, 1853 bis 1909, für das Berliner Kaufhaus Wertheim, 1897, begründet hatte. Warenhäuser und Kinos werden zu Sehnsuchtsorten, wo der Gebrauchswert von Gütern sakral überhöht wird bzw. illusionäre Träume konsumiert werden. Den hybriden Typus einer Geschäftshausarchitektur mit Kino, Restaurant, Büros und Wohnungen verkörpert auch das 1932 von Karl Huberscher, Rudolf und Flora Steiger-Kruffert erbaute Z-Haus am Stauffacher, das nun der Formensprache des neuen Bauens verpflichtet ist. Mit einer dramatisch gekrümmten Fassade und horizontal durchlaufenden Wandfenstern zeichnet das Z-Haus den Straßenverlauf nach. Das hofseitig angebaute Kino Roxy gewährte bei geöffnetem Schiebedach einen freien Blick in den Sternenhimmel. Das Gebäude mit ehemaligem Kino Orient am Bietenplatz, ovaler Oculi-Fenster als Kinomotiv, 1913. Foto Juliet Haller, Bass, 2011 Warenhaus Brann, heute Männer, an der Bahnhofstraße. Sakralisierung der Warenwelt mittels gotisch aufstrebender Pfeilerarchitektur, 2013. Foto Juliet Haller, Basskino Solitäre im Vergleich zum großstädtischen hybriden Bautyp kommt dem monofunktionalen Vorstadt- und Ortskino in den Zürcher Außenquartieren und den kleinstädtisch geprägten Gemeinden große Bedeutung zu. Der kantonsweit erste Kino Solitär findet sich im Innenhof einer Blockrandbebauung in Oerlikon und wurde mit 300 Sitzplätzen als Kino Kolosseum am 6. Januar 1912 eröffnet. Der bewusst gewählte Kinoname steht in eklatantem Widerspruch zur Größe und versteckten Lage des Lichtspieltheaters. Nach Kriegsende entstanden in rascher Folge 5 Geschäftshauskomplexe mit Großkinos, sodass sich das Platzangebot in den Lichtspieltheatern innerhalb kurzer Zeit vervielfachte. Zählte die Zürcher Gewerbepolizei 1917 noch 12 Kinos, so waren es im Jahr 1931 deren 28. Der Zürcher Kinoboom setzte mit den Kinos Seefeld, 1922, und Kosmos, 1924, ein, die beide von Georges Beck begründet wurden. Das nach Plänen der Architekten Friedrich und Ernst Zopinger in Außersiel realisierte Kinokosmos wurde am 1. Februar 1924 eröffnet und galt mit seinen 850 Plätzen für knapp 3 Jahre als das größte Kino der Stadt. Die dreieckige Grundstückform verleiht dem Kinopalast den städtebaulich dominanten Charakter einer Insel, deren illusionistische Traumwelt der harten sozialen Realität im Arbeiterquartier Außersiel gegenüberstand. Typologisch ist das Kinokosmos ein rares Beispiel eines freistehenden Kinozweckbaus, der mit einer Büro- und Ladennutzung kombiniert wird. Ehemaliges Kino Kolosseum, Welchogasse 6 in Oerlikon, der erste Kinozweckbau im Kanton Zürich liegt versteckt in einem Innenhof, 1911-12. Fotobass, 1990 multifunktionales Z-Haus mit ehemaligem Kino Roxy, heute Metropol, Am Stauffacher, Fassade erinnert an Kaufhausschocken in Chemnitz von Erich Mendelssohn, 1935. Foto Heinrich Wolf Bender, Heinrich und Wolf Benders Erben, Bass ehemaliges Kino Seefeld, ehemals Razzia, Tempelfront mit ionischer Säulenkolonnade wirbt für kulturelle Akzeptanz des Films, 1922. Foto Juliet Haller, Bass, 2014 stromlinienförmige Architektur. Die markante Gebäudeform des Kosmos wurde durch die städtischen Baubehörden angeregt, die dem Baukörper durch Abrundung der Ecken bei Überschreitung der Baulinie ein ästhetisch befriedigenderes Aussehen 11 verleihen wollten. Erstmals in Zürich erhielt ein Gebäude die für die Moderne typische Stromlinienform, die den bewegten Verkehrsfluss in die Architektur überführt. Das über dem Konsolgesims ansetzende Brüstungsband betont die ästhetische Wirkung der stromlinienförmigen Architektur. Die Schaffung von geschwungenen Straßenzügen und Plätzen für ein hindernisfreies Fließen des Auto- und Schienenverkehrs entspricht in dieser Zeit einer Neuausrichtung der verkehrsplanerischen Grundsätze, die in Zürich eine enge Verbindung von Verkehr, Städtebau und Architektur zur Folge hatte. Kurze Zeit später bringen die auskragenden und gerundeten Dachformen der von Hermann Herter entworfenen Tramwartehalle am Paradeplatz, 1928, sowie die stromlinienförmig geschwungenen Fassaden der Geschäftshäuser Handelshof, 1929 bis 1931, und Schmidthof, 1928 bis 1930, an der Sielpotte den fließenden Straßenverkehr als symbolische Darstellung seiner Dynamik 12 effektvoll zum Ausdruck. Ehemaliges Kinokosmos, heute Blasergebäude, abgerundete Gebäudeecken und eng stehende Fensterreihen wie ein Abroller in der Filmstreifen, 2018. Foto Juliet Haller, Bass Geschäftshäuser an der Sielpotte, stromlinienförmige Architektur, 1935. Foto Wilhelm Bayer, Bass der Film als Architekturmotiv. Ob schon sich der Saal des Kinos Kosmos typologisch eng an den traditionellen Theaterbau anlehnt, lässt sich die stützenfreie Skelett- und auskragende Emporenkonstruktion mit den zu Beginn des 20. Jahrhunderts erzielten Fortschritten auf dem Gebiet der Eisenbetontechnik in Verbindung bringen. Außen bildet der mit einem Säulenpaar akzentuierte Haupteingang einen Blickfang, der eine Sogwirkung entfaltet und zum Kinobesuch einlädt. Das Mediumfilm wird zum Entwurfsthema, indem die eng stehenden Fensterreihen über die gesamte Nordfassade wie ein Filmstreifen abgewickelt werden. Beim Kinokosmos verdeutlicht die portalartige Gestaltung der Fluchttüren den illusionären Traumcharakter des Films als Gegenwelt zur sozialen Realität. Die Reliefmedaillons zeigen zwei Amphoren und eine allegorische Frauendarstellung, die an der griechischen Mythologie die Nacht und den Mond symbolisiert. Der daraus abgeleitete Anspruch ist kein geringer. Das Kino wird in eine kulturelle Tradition gestellt, die bis in die Antike zurückreicht. Wenige Schritte vom Opernhaus entfernt, wirbt das 1922 erbaute Kino Seefeld des Architekten Wilhelm Pfister Bickault mit der von einer ionischen Säulenkolonnade geprägten Tempelfront für die kulturelle Akzeptanz des Films. Die Decken- und Wandmalereien des Kinosaals, deren Motive der Künstler Otto Haberer der griechischen Mythologie entliehen hatte, nobilitieren den Film als Kunstform. Ehemaliges Kinokosmos, Details der portalartig gestalteten Fluchttüren, 2018. Foto Juliet Haller, Bass Leinwand als optischer Blickfang. Die Strategie, den Film als Teil der Freizeit- und Unterhaltungskultur im Stadtbild zu visualisieren, setzte der Architekt Werner Stücheli mit dem Kino Sternen, 1949-50. In Oerlikon in der Nachkriegszeit fort. 13. Die weit über die Fassadenflucht auskragende Leinwandnische zieht die Aufmerksamkeit der vorbeieilenden Passanten auf sich. Sie ist mit Kunststeinplatten verkleidet und wird als Schauplatz des Filmgeschehens 14 zu einem architektonischen Gestaltungselement, dem als Pendant auf der gegenüberliegenden Stirnseite des Gebäudes die vorspringende Projektionskabine entspricht. Dass der Kinosaal im Obergeschoss und nicht, wie von der Kinoverordnung aus dem Jahr 1913 vorgeschrieben, ebenerdig untergebracht ist, stellt schweizweit ein Novum dar, das nur mit einer Ausnahmebewilligung erwirkt werden konnte. Eine technische Neuerung machte dies möglich, in der Nachkriegszeit war der hochbrennbare, explosive Nitrocellulose-Film nicht mehr in Gebrauch. Er wurde durch einen nicht entflammbaren Sicherheitsfilm ersetzt. Der akustisch wenig vorteilhaften Rechteckform des Kinosaals wirkte Werner Stücheli mit leicht geneigten Wandschalen und einer Fußboden- und Deckenwölbung entgegen. Der gewölbte Fußboden des Kinosaals kracht über die Längsfassaden aus und wird zum Fluchtbalkon. Zusammen mit dem weit ausladenden Flugdach bilden die Fluchtbalkone eine Raumhaltegeschicht, die für die Architektur der 1950er Jahre typisch ist. Der introvertierte Kinosaal tritt mit allen für eine Filmvorführung benötigten Ausstattungselementen, der Leinwandnische, der Projektionskabine und der Saalform, gegen außen in Erscheinung. Werner Stücheli brachte die Funktion eines Kinos als Abspielort und Schauplatz einer Geschichte primär architektonisch zum Ausdruck, die Leuchtreklame bleibt auf ein Minimum reduziert. Mit dem hinter einer Arkade ebenerdig angelegten Restaurant knüpfte das Kino Sternen an die Pionierphase der Kinokultur an, die Film und Gastronomie ganz selbstverständlich unter einem Dach vereint. Die besondere Gebäudetypologie des Kinos Sternen hat schweizweit keine Nachahmung gefunden. Allein das 1963 im damaligen Ostberlin erbaute Kino International des Architekten Josef Kaiser demonstriert die gestalterischen Möglichkeiten eines im Obergeschoss angelegten Zuschauerraums. Kino Sternen in Oerlikon im Nacht- und Tagvergleich, die vor der Hauptfassade schwebende Kunststeinverkleidung der Leinwandnische lädt zum Kinobesuch ein, um 1950. Archiv Stücheli Architekten, Zürich Anmerkungen 1 Hans Petermanns. Zur Frühgeschichte des Kinogewerbes in der Schweiz. In, Allgemeine Kinematographen AG Zürich, Herausgeber. Film und Filmwirtschaft in der Schweiz 1918 bis 1968. Zürich 1968, S.43. 2 Marianne Lewinsky. Schweizer National Cinema Leutzinger, Rapperswil, SG. In, Kindtop, Nummer 9, Frankfurt am Main. Basel 2000, S.65 bis 81. 3 Zitate aus, Nachruf Georges Peck. In, Zürcher Monatschronik, Nummer 12, Dezember 1933, S.203. 4 Heiri Güssler. Der erste Kino in Zürich. Erinnerungen an Georges Peck. In, Echo vom Uetliberg, Nummer 83, 9. Juni 1945. 5 Anton Kees, Herausgeber. Kinodebatte. Texte zum Verhältnisse von Literatur und Film 1909 bis 1929. Tübingen 1978, S.37. 6 Zitate aus, Albert Wild. Die Bekämpfung des Kinematographenunwesens. Separatdruck aus dem Schweiz. Jahrbuch für Jugendfürsorge über das Jahr 1912. Zürich 1913, S.68 bis 69. 7 Brief der Lehrerinnen und Lehrer der Schulhäuser im Außersiel an den Polizeivorstand der Stadt Zürich, 23. Mai 1913, Stadtarchiv Zürich, v.e.c.39. 8 Alfred Messerli. Die Befriedigung der Schaulust zu regulieren. Protokoll über den Streit um den zweiten Kinematographen in der Gemeinde Oerlikon bei Zürich. In, Cinema. Nummer 34, Basel 1988, S.72. 9 Siegfried Krakauer. Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino, 1927. Sitt. Anne Pech. Kino zwischen Stadt und Land. Marburg 1985, S.8. 10 Alle Zitate aus, Jules Coulin. Das Haus Dupont in Zürich. In, Schweizerische Baukunst, Band 6, 1914. H.17, S. 319. 11 Brief der Architekten Zopinger an die städtische Baupolizei, 23. Februar 1923, Archiv AFP. 12 Daniel Kurz. Die Disziplinierung der Stadt, moderner Städtebau in Zürich 1900 bis 1940. Zürich 2008, S.287. 13 Flora Ruhr-Troncati und Werner Oechslin, Herausgeber. Werner Stücheli 1916 bis 1983. Zürich 2002, S.110f. 14 Paul Bode. Kinos. Filmtheater und Filmvorführräume. München 1957, S. 44. Bibliographie Architektur Museum Basel. Architektur für die Nacht, Kinoarchitektur. Ausstellungskatalog. Basel 1990. Christoph Bicknens. Kinos. Architektur als Marketing. Kino als massenkulturelle Institution. Themen der Kinoarchitektur. Zürcher Kinos 1900 bis 1963. Dissertation Universität Zürich. Zürich 1988. Cinema, unabhängige Filmzeitschrift, JG.25, Nummer 4, 1979, Architektur des Kinos. Kunst plus Architektur in der Schweiz, Nummer 3, 1996, Kinoarchitektur. Stadtarchiv Zürich. Kinofieber, 100 Jahre Zürcher Kinogeschichte. http://www.stadtzurich.ch brd der Index Stadtarchiv Bilder unterstrich U unterstrich Texte Kinofieber unterstrich 100 unterstrich Jahre zu Erscher Kino Geschichte im Stadtarchiv und im Bauch.html. Sandra Walti, Tina Schmidt, Herausgeber. Rex, Roxy, Royal. Eine Reise durch die Schweizer Kinolandschaft. Basel 2016. Zum Autor Roland Frischknecht, LSI. Viel, Projektleiter Inventarisation Denkmalpfleger im Amt für Städtebau der Stadt Zürich. Kontakt, roland.frischknecht@zurich.ch